möchte mich auch bedanken für die Einladung, hier wieder bei Ihnen zu sein im Missionswerk Mitternachtsruf. Und ich freue mich über die Verbindung, die wir nun seit vielen Jahren miteinander haben. Wir leben ja in einer sehr seltsamen Zeit mit den ganzen Begleiterscheinungen, die dazugehören einer ernsten Zeit, aber wir wollen uns auch den Humor nicht nehmen lassen. Wenn man sich dann so mit Maske begegnet, geht es nach dem Motto: Ich kenne zwar Ihre Maske, aber wie war bitte Ihr Name gewesen? Ist dann etwas schwerer, sich gegenseitig zu erkennen. Was für ein Vorrecht, mitten in diese Zeit hinein über den eigentlichen Kern von Weihnachten sprechen zu können. Und ich lese nochmal ein Vers aus der Schriftlesung, die Sie gehört haben, Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja auch äußerlich mit einem besonderen Reiz verbunden. Inmitten der dunkelsten Jahreszeit bei uns, da lässt einem die stimmungsvolle Beleuchtung warm ums Herz werden. Und wenn dann noch Schnee dazu kommt, dann wird die weihnachtliche Atmosphäre noch schöner. Und in den Wochen rund ums Fest, vor und nach Weihnachten, wenn es dann schneit, dann gibt es wunderbare Winterlandschaften, besonders hier auch in der Schweiz. Und die lassen einen dann nur über die Schönheit der Schöpfung Gottes staunen. Aber auch außerhalb von Weihnachten kennt jeder Orte und Gegebenheiten, die er für besonders schön hält. Für den einen sind das Berge, wo er am liebsten ist, für andere das Meer. Und auch in der Ebene oder in hügeligen Landschaftszügen, da können beispielsweise der Frühling, wenn alles blüht, oder auch der Herbst ganz besonders schön sein. Und aus diesem Grund reisen Menschen zu verschiedenen Jahreszeiten an entsprechend schöne Orte. Und wenn es möglich ist, ist man sogar bereit, Geld auszugeben in den Ferien, um an einem besonders schönen, liebenswerten Ort zu sein und sich zu erholen. Und manchmal wünscht man sich dann in den Ferien heimlich, ob man da nicht immer wohnen könnte, wenn es ein besonders schöner Ort ist. Also es gibt viele schöne und liebenswerte Orte auf unserer Erde. Für viele ist es auch die eigene Heimat, etwas ganz Besonderes und Liebenswertes. Nun beginnt dieser bekannte Bibelvers aus Johannes 3, 16 mit der gewaltigen Liebe Gottes zu dieser Welt. Und da könnte man meinen, ist doch klar, dass Gott diese Welt liebt. Eine Erde mit so viel schönen Plätzen, mit so viel schönen Stimmungen, wie ich das eben kurz skizziert habe. Eben märchenhaft verschneite Wintergebirge, atemberaubender Sonnenuntergang am Meer, das lieben wir ja auch. Und schließlich ist ja die Schöpfung noch Gottes Werk, das er selbst erschaffen hat. Und da hat er doch allen Grund, diese Schöpfung zu lieben, wie beispielsweise ein Schreinermeister sein Meisterstück liebt oder ein ganz besonderes Werkstück, das er gemacht hat. Wenn wir so denken, dann gehen wir am eigentlichen Kern des Weihnachtsgeschehens vorbei. Wenn wir diesen Vers genau betrachten, wird deutlich, dass diese unfassbare Liebe Gottes zu dieser Welt alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Und diese Liebe, von der unser Text spricht, die hat nichts mit atemberaubenden Landschaften zu tun. Nichts mit irgendwelchen besonderen Stimmungen, auch nichts mit Erfindungen und Leistungen in der Menschheitsgeschichte, auf die wir oft so stolz sind. Bei einem genauen Betrachten ist diese Liebe Gottes sogar ein unfassbares Wunder. Eine Liebe, die wir gar nicht verstehen können. Eine Liebe, die diese Welt nie verdient hat. Unser Thema lautet: Warum musste es Weihnachten werden für die Erlösung der Welt? Und ich möchte dieses Thema anhand von drei Weihnachtswundern entfalten. Das erste Weihnachtswunder: Gott liebt die Welt. Das zweite Weihnachtswunder: Gott gibt seinen Sohn. Und dann das dritte Weihnachtswunder: Gott schafft Erlösung. Zunächst das erste Weihnachtswunder: Gott liebt die Welt. Damit wir dieses Wunder erkennen, befassen wir uns zunächst mit dem, was die Bibel hier mit Welt meint. An manchen Stellen wird das uns bekannte griechische Wort Kosmos tatsächlich für die Schönheit der Schöpfung verwendet, wie ich das kurz skizziert habe. Und damit verwandt ist ja der Begriff Kosmetik, den wir für Schönheitspflege übersetzen. Verstehen Sie das jetzt bitte nicht als Werbung oder Aufforderung für eine kosmetische Behandlung. Es geht mir darum, den Begriff Kosmos zu erklären. Es geht also um die Welt, die Schöpfung Gottes in ihrer von Gott gegebenen, geordneten Schönheit. Das ist damit gemeint. Denken Sie noch einmal an bestimmte Orte, die Sie besonders lieben, traumhafte Winterlandschaften und anderes. Und wenn der Begriff Welt so in der Bibel gebraucht wird, dann schwingt zugleich aber auch die Vergänglichkeit dieser gefallenen Schöpfung mit. Und da kommt Wehmut auf. Der Begriff Welt wird aber im Johannesevangelium mit einem anderen Schwerpunkt verwendet. Und genau das haben wir in diesem bekannten Vers. Es geht nicht um Landschaften, um eine geordnete Schönheit, um faszinierende Naturstimmung. Welt meint hier die Menschheit als Ganzes und damit zugleich jeden Einzelnen. Und dabei geht es um den wahren Zustand der Menschheit und des Einzelnen aus der Sicht Gottes. Und dieser Zustand ist alles andere als gut oder schön, trotz wunderbaren Gebirgszüge und Sonnenuntergänge. Es ist das Gegenteil von dieser ursprünglichen guten Ordnung Gottes. Im göttlichen Sinn ist die Menschheit katastrophal. Nun liegt Weihnachten ja mitten in der dunkelsten Jahreszeit. Und da lieben wir entsprechende Beleuchtung. Diese Dunkelheit kann sich für manche auch sehr bedrückend auf das Gemüt schlagen. Und in der Bibel hat der Prophet Jesaja den Zustand von uns Menschen aus der Sicht Gottes so beschrieben, Jesaja 60, Vers 2: Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, wie beispielsweise bei einem Unwetter, wo es mal kurz für einige Minuten oder vielleicht auch für einige Stunden dunkel wird und danach wird es wieder hell. Sondern dieser geistlich dunkle Zustand durchzieht die Menschheitsgeschichte durch die Jahrtausende. Und darüber kann der ganze äußere Wohlstand nicht hinwegtäuschen. Auch nicht die Erfindungen, die Menschen gemacht haben und was sie äußerlich gesehen geleistet haben. Ich erwähnte, dass unser Zustand aus der Sicht Gottes katastrophal ist. Und dieser katastrophale Zustand begann mit der großen Katastrophe, die über die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, hereinbrach. Und diese Katastrophe war nicht ein zufälliges Ereignis. Oder wenn es schneit und man kommt später zur Arbeit, dann heißt es höhere Gewalt. Das war nicht höhere Gewalt, dass der Mensch nichts dafür konnte. Für diese Katastrophe sind wir Menschen voll verantwortlich und schuldig. Die Bibel nennt diese Katastrophe Sündenfall. Und dabei geht es nicht um einige kalorienschwere Sahnetörtchen, wenn die Bibel von Sünde redet im Café. Es geht auch nicht um den Gebrauch von einer Plastiktüte statt einem Papiersack. Es geht um die Loslösung von Gott, die untrennbar mit der Rebellion gegen Gott verbunden ist. Und Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, sie glaubten der Lüge Satan, selbst sein zu können wie Gott, unabhängig von ihm zu erkennen, was gut und böse ist. Und damit stürzten sie nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung ins Verderben. Und die Bibel sagt uns, dass der Tod, die Vergänglichkeit durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Und seit dem Sündenfall ist die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Wir sehen das in der Pflanzenwelt, über die Tiere bis hin zu uns Menschen. Dabei geht es nicht nur um den biologischen Tod. Die Bibel sieht uns Menschen entfremdet dem Leben Gottes. Und sie nennt den Mensch getrennt von Gott, tot in Sünden. Und daran ändert es auch nichts, wenn man sich selbst fit wie ein Turnschuh fühlt, kerngesund ist oder wenn einem im Leben alles gelingen mag. Dieses Todsein in Sünden ist ein Leben getrennt vom lebendigen Gott. Und dieses Leben endet einmal unter dem Gericht Gottes in der ewigen Gottesferne. Durch den Sündenfall sind wir Menschen gemeinschaftsunfähig mit Gott geworden. Und seit diesem Sündenfall, seit dieser Katastrophe, ist die Menschheitsgeschichte eine Geschichte der Selbstbehauptung gegen den lebendigen Gott. Und diese Selbstbehauptung kann unterschiedlich aussehen. Auf der einen Seite rebelliert der Mensch ganz offen gegen Gott und seinen Willen. In Psalm 2 wird diese Auflehnung der Menschheit so zum Ausdruck gebracht: Lasst uns zerreißen ihre Banden und von uns werfen ihre Stricke. Weg von Gott, weg mit dem Willen Gottes. Das ist das, was wir heute erleben in Europa, wo die letzten christlichen Grundwerte geschleift werden und man eine ganz anders verstandene Freiheit ausrufen möchte. Der Mensch möchte Gott und seinen Willen loswerden. Rebellion. Auf der anderen Seite möchte der Mensch Gottes unbestechliches Urteil nicht wahrhaben. Und dann versucht er zu beweisen, wie gut und edel er selbst ist. Möglicherweise sogar durch einen religiösen und äußerlich christlichen Lebensstil. Und dazu sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 1, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Das ist die Realität dieser Welt aus der Sicht Gottes. Auch äußeres gutes Handeln ändert nichts an den bösen Gedanken des Herzens. Ob das dann Hochmut oder Stolz ist, der sich daraus entwickelt, Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit oder Hass und Eifersucht auf der anderen Seite. So oder so, weg von Gottes Ordnungen oder Selbstbehauptung, wie gut man doch ist, beides ist Rebellion gegen Gott. Ich habe dieses Bibelwort zitiert: Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völkerschaften. Das ist die traurige Realität der Menschheitsgeschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Die Geschichte der Menschheit ist im Rückblick eine Geschichte von Stolz, von Überheblichkeit, von Egoismus, von Streit, von Krieg und Blut, von Tränen und von immer wieder neuer Ohnmacht. Eine Geschichte voller Abstürze und Tiefschläge. Und darüber können auch alle äußeren Fortschritte und der Wohlstand nicht hinwegtäuschen. Und wenn der Mensch meint, Freiheit zu erlangen, indem er gegen Gott und seinen Willen rebelliert, richtet er sich nur selbst zugrunde. Ein Beispiel. Der englische Ethnologe David Unwin zeigte schon vor circa 100 Jahren auf, ein Beispiel, ich glaube es waren über 80 Kulturen, dass wenn in einer Kultur freie und grenzenlose Sexualität kam, das immer zum Niedergang dieser Kultur geführt hat. Er zeigte das am Beispiel der Geschichte auf. Das Streben der Menschen hat Eleonore Fürstin von Reuss so zusammengefasst, ein Streben fernab vom lebendigen Gott. In ihrem bekannten Lied, ich bin durch die Welt gegangen, und da heißt es, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen und kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Seit der Katastrophe des Sündenfalls versuchen wir Menschen, uns immer wieder neu Gott zu entledigen, seinem Urteil zu entrinnen. Und in großen Stücken ist die Menschheitsgeschichte nicht nur eine Geschichte der Flucht vor Gott, sondern der Auflehnung gegen den lebendigen Gott. Wir wollen uns nicht so sehen, wie Gott uns sieht. Wir wollen seinem unbestechlichen Urteil nicht recht geben. Und diese Verlorenheit ist so tief, dass selbst Gottes Gerichtshandeln diese gottferne Menschheit nicht zur Umkehr bringt. Und das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel ganz deutlich. Nachdem die damals noch junge Menschheit voll Frevel war, kam das Gericht der Sintflut. Nur 8 Menschen wurden in der Arche gerettet. Wir denken, jetzt muss es der Mensch doch kapiert haben. Nach einem solchen Gerichtshandeln Gottes. Was war das Ergebnis? Erneute Auflehnung gegen den lebendigen Gott mit dem Turmbau zu Babel. Man wollte selbst ohne Gott und gegen ihn das Paradies auf Erden schaffen. Und wieder musste Gott richtend eingreifen. Und wieder gibt es keine Veränderung in der Menschheitsgeschichte. Meinen wir nur nicht heute, dass nach den Katastrophen von 2 Weltkriegen alles anders geworden wäre. Trotz aller gut klingender Parolen wie Yes, we can oder Wir schaffen das. Alles, was man meint, ohne den lebendigen Gott und gegen ihn zu erreichen, wird früher oder später in die nächste Katastrophe führen. Über allem steht dieses Urteil, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. An der Geschichte lässt sich wirklich erkennen, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt, um dieses Zitat eines Philosophen aufzugreifen. Und im Johannesevangelium wird diese ganze Tragödie der Menschheitsgeschichte so zusammengefasst. Und zugleich geht es dabei immer auch um das persönliche Leben. Johannes 3, Vers 19. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist die Welt, die Menschheit aus der Sicht Gottes. Nicht eine traumhafte Winterlandschaft. Nicht romantische Weihnachtsmärkte oder ein besonders emotionsvoller Sonnenuntergang, sondern eine Welt, die ihrem Schöpfer den Rücken zukehrt, die vor ihm flieht, die nicht nach ihm fragt, im Gegenteil, die sich gegen ihn auflehnt. In immer neuen Wellen unablässig gegen Gott rebelliert, so wie bei einer stürmischen See, Welle um Welle an den Strand brannten. Und damit beginnen wir zu erahnen, was für ein Wunder das ist, dass Gott diese Welt liebt. Er liebt nicht eine Menschheit, die nach ihm gefragt hätte. Er liebt nicht eine Menschheit, die ihm gehorsam war. Im Gegenteil, so sehr hat Gott die von ihm losgelöste Menschheit geliebt. Wir können auch sagen, so sehr hat Gott die gegen ihn rebellierende und sich auflehnende Menschheit geliebt. Und so sehr hat er auch dich geliebt, auch wenn er dir bis heute gleichgültig war und du ihm bisher nur die kalte Schulter gezeigt hast. An seiner Liebe kann auch deine Rebellion, deine Auflehnung gegen ihn und deine Flucht vor ihm nichts ändern. Und damit kommen wir zu dem zweiten Weihnachtswunder. Gott gibt seinen Sohn. Viele verwechseln ja Liebe mit einigen Gefühlen oder Emotionen. Und wenn dann die Gefühle vorbei sind, ist für sie auch die Liebe vorbei. Natürlich kann Liebe auch mit Gefühlen verbunden sein und Gefühle nach sich ziehen. Aber es geht um sehr viel mehr. Was die Welt und die Menschheit in ihrer Loslösung von und Rebellion gegen Gott verdient hat, das ist das gerechte Gericht eines heiligen Gottes, der mit dem Bösen keinen Kompromiss eingehen kann. Aber nun wird dieses zweite Weihnachtswunder in unserem Text, diese unbegreifliche Liebe Gottes, deutlich. Er gab seinen Sohn. Einen Vers später lesen wir in Johannes 3, Vers 17, er sandte seinen Sohn in die Welt. Das Geben seines Sohnes umfasst noch einen weiteren Aspekt wie die Sendung. Natürlich hängt beides untrennbar miteinander zusammen. Aber zunächst wollen wir uns mit dem Senden befassen und dann mit dem Geben. Mit der Sendung des Sohnes stehen wir beim Kern des Weihnachtsgeschehens. Damals sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und die Bibel sagt uns, wie Jesus Christus als ein kleines, hilfloses Kind auf diese Erde kam. Und er kam nicht in eine Menschheit, die nach seinem Kommen gefragt hat, die darauf gewartet hat, die darum gebettelt hat, sondern die ihm den Rücken zukehrte. Eine Menschheit, die ihm feindlich gesonnen war und Gott ablehnt. In Johannes 1, Vers 10 bis 11 wird das so beschrieben. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Und jetzt geht's weiter. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und hier schwingen bei Welt zwei Aspekte mit. Einmal gesehen geht es um die Schöpfung als Ganzes. Wir lesen in der Bibel, dass die Welt durch Jesus gemacht wurde. Durch ihn hat Gott die Schöpfung ins Dasein gerufen. Und die Bibel sagt uns, dass alles in ihm besteht. Wir können heute Naturgesetze beschreiben und erklären. Beispielsweise die Gravitationskräfte, durch welche die Planeten und Himmelskörper ihre Bahnen ziehen. Aber woher das wirklich kommt und warum das so funktioniert, wissen wir nicht. Die Bibel sagt, dass dies alles nur in Christus besteht. Es ist durch ihn geschaffen und es besteht in ihm. Die ganze Schöpfung ist sein Eigentum. Und dieses Eigentum versucht ihm Satan, der Widersacher Gottes, und der gefallene Mensch streitig zu machen. Es geht noch einen Schritt weiter. Die Welt meint ja die von Gott gelöste Menschheit. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, als Krone der Schöpfung. Aber wie schon erwähnt, kehrte die Menschheit mit dem Sündenfall Gott den Rücken zu. Sie ist ihm feindlich gesonnen. Und jetzt sendet Gott seinen Sohn in die ihm feindlich gesonnene Menschheit. Dabei machte sich Gott, der Vater, keine falschen Hoffnungen, wie wir das alles tun. Und dann sind wir enttäuscht, wir kommen irgendwo hin und es entspricht nicht unseren Erwartungen. Wir wechseln die Arbeitsstelle und es ist vielleicht noch schwieriger wie vorher, wir sind enttäuscht. Gott machte sich keine falschen Erwartungen. Er wusste, dass sein Eigentum die Menschheit mehrheitlich seinen Sohn ablehnen und am Ende sogar töten würde. Und trotzdem sandte er ihn. Und schon damals, während dem Wirken Jesu auf unserer Erde, kam diese Ablehnung in dem Ruf zum Ausdruck: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Der Mensch möchte selbst bestimmen, was er für richtig hält. Seinem eigenen Bauchgefühl folgen. Hauptsache stimmt für dich. Ob Spiritualität, Religiosität, der Agnostizismus oder Atheismus, das ist alles nur ein Hilfsmittel für die eigene Selbstbestimmung. Und wenn dann wieder eine furchtbare Katastrophe passiert, ein Unheil, womöglich noch durch Menschen verursacht, dann schreit man laut, wo Gott ist, und dann klagt man ihn an. Und man sieht gar nicht, dass das alles nur eine Folge ist von dem, was wir gelesen haben. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, war bereit, diesen Weg aus der Herrlichkeit Gottes in unsere gottesferne Welt zu gehen. Auch er wusste, was auf ihn wartete. Die Bibel sagt uns, dass Jesus als wahrer Gott bei seinem Vater von Ewigkeit her alle göttlichen Vorrechte und Privilegien hatte. Wir haben gehört, dass durch den Herrn Jesus alles erschaffen ist und in ihm besteht. Und trotzdem war er bereit, Mensch zu werden, diese ganzen göttlichen Vorrechte hinter sich zu lassen und in einer gottfeindlichen, dunklen und in ablehnende Menschheit zu kommen. Es ging ihm nur darum, seinen himmlischen Vater zu ehren. Und er tat das aus Liebe zu einer ihm feindlich gesonnenen Menschheit. Menschen, die uns lieb sind, versuchen wir normalerweise zu schützen. Kein Vater würde sein Kind in ein Gebiet mit einem Wolfsrudel schicken. Kein Ehemann würde seine geliebte Frau in ein Kriegsgebiet senden, von dem er weiß, dass ihr dort nur Feindschaft und Mordlust entgegenschlägt. Und nun sandte Gott seinen Sohn, das Liebste, was er hatte, der Sohn, der den Vater liebte, in eine ihm feindlich gesonnene, dunkle Menschheit. Und in 1. Johannes 4, Vers 10 schreibt das der Apostel Johannes so: Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und es geht noch einen Schritt weiter, wie es in dem Bibelvers angeklungen ist. Gott sandte nicht nur seinen Sohn in diese ihm feindlich gesonnene Menschheit, das übersteigt schon unser Verstehen. In Johannes 3, Vers 16 steht, er gab oder er hat ihn dahin gegeben. Er wusste, dass die Welt, dass die Menschheit seinen Sohn nicht nur ablehnen würde, sie würden ihn grausam an einem Kreuz zu Tode foltern. Und in dieser Dahingabe, in diesem kurzen Wort gab, da ist das ganze Leid Jesu bis zum bitteren Tod in der Verlassenheit von seinem Vater am Kreuz beschrieben. Vielleicht haben Sie auch schon auf einer Weihnachtskarte oder auf einem Weihnachtsmotiv diese ganz einfache Darstellung gesehen. Eine Krippe ist skizziert und über dieser Krippe ist ein Kreuz. Und das macht ganz deutlich, es gibt kein Weihnachtsfest, Es gibt keine Erinnerung an die Geburt Jesu ohne den Blick zum Kreuz. Wer an Weihnachten versucht, den Tod und das Opfer Jesu auszublenden, der verliert sich in einer wirklich sinnlosen Gefühlsduselei. Gott sandte seinen Sohn und damit gab er ihn hin, weil dies der einzige Weg zur Erlösung für die ihm feindlich gesinnte Menschheit war. Und in 2. Korinther 15, Vers 9 haben wir ein Bibelwort, welches so gewaltig ist, dass es einem fast den Atem nimmt. Es sind ja viele gewaltige Worte und Abschnitte in der Bibel, die einem die Tränen in die Augen treiben können und geradezu erschüttern. Und das ist ein gewaltiges Bibelwort über die unfassbare Gnade Gottes, diese erstaunliche Gnade Gottes, wie es John Newton mit Amazing Grace gedichtet hat. 2. Korinther 5, Vers 19. Und da steht, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Anders gesagt, Gott war in Christus und versöhnte die ihm feindlich gesonnene und die ihn ablehnende Menschheit mit sich selbst. Und bei diesem Bibelwort, da stehen wir völlig außen. Als es um die Rettung verlorener Menschen ging, hatten wir nichts zu bestellen. Nur Gott selbst konnte das vollbringen. Deshalb sandte er seinen Sohn und deshalb gab er seinen Sohn dahin. Ich habe vorhin gesagt, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Stolz, von Überheblichkeit, von Ego, von Krieg, von Blut, von Tränen, von Ohnmacht, von Abstürzen und Tiefschlägen. Sie ist auch eine Tragödie von gescheiterten Versuchen, sich selbst zu verbessern und sich selbst zu erlösen. Der Mensch möchte es über die Jahrtausende nicht wahrhaben, dass er das gar nicht kann. Er lehnt sich auf gegen seinen verlorenen Zustand und gegen dieses unbestechliche Urteil Gottes. Und auch für diese Auflehnung gilt: Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Was wir niemals können, was wir sogar nicht einmal wollten, das tat Gott. Und er tat dies, ohne dass wir danach gefragt hätten. Er kommt in Christus in eine ihm feindlich gesonnene Menschheit. Und der Herr Jesus lebte diese Gerechtigkeit, dieses sündlose Leben, das wir benötigen, aber niemals hinbekommen können, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Er lebte nur zur Ehre seines Vaters. Es gab keinen Gedanken, kein Wort, keine Handlung in seinem Leben, welches nicht seinen Vater verherrlicht hätte. Und dann kommt das andere. Er trägt am Kreuz das gerechte Gericht Gottes über unsere Schuld, über unsere Verlorenheit. Er lässt sein Blut um Leben, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Weil ein heiliger Gott keine Kompromisse mit Sündern eingehen kann, mit der Sünde. Der Prophet Jesaja hat es schon 700 Jahre zuvor so ausgedrückt, Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Vater sendet und der Vater gibt seinen Sohn dahin. Und der Sohn ist bereit, das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, sich für uns zerschlagen zu lassen, damit es einen Weg zur Rettung gibt. Und das ist diese unfassbare, erstaunliche Liebe Gottes zu einer ihm feindlich gesonnenen Menschheit. Und das ist zugleich der einzige Weg zur Erlösung in dieser Welt. Wir haben zuerst das erste Weihnachtswunder gesehen, Gott liebt diese Welt. Dann das zweite Weihnachtswunder, Gott gibt seinen Sohn bewusst, gibt, er sandte ihn, er gibt ihn. Das macht das Ziel des Kommen Jesu in diese Welt deutlich. Und nun kommen wir zu dem dritten Weihnachtswunder, Gott schafft Erlösung. In Johannes 3, Vers 16 geht es weiter, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt die von ihm losgelösten, sich gegen ihn auflehnende Menschheit. Gott gibt seinen Sohn am Kreuz dahin. Er war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat der Herr Jesus Frieden mit Gott gemacht, ein neues, ewiges Leben ans Licht gebracht. Und der einzige Weg der Erlösung für die Menschheit, die unter dem göttlichen Resümee steht, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Jetzt könnte man sagen, wunderbar, dann ist doch alles geritzt. Ist doch alles klar. Gott liebt die Welt, Gott sandte seinen Sohn und dann kann man sich ja behaglich im Sessel zurücklehnen und die Weihnachtsstimmung genießen und alles bleibt beim Alten. Aber ganz so einfach ist das nicht. In dem bekannten Wort aus Johannes 3, 16 haben wir eine ganz wichtige Einschränkung, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt die Welt, Gott gibt seinen Sohn, aber es geht darum, dies im Glauben zu erfassen. Es stimmt eben nicht, dass alle Menschen schon errettet sind und es nur noch nicht wissen. So könnte man sinngemäß das Bekehrungsverständnis des bekannten Theologen Karl Barth zusammenfassen. Stimmt eben nicht. Alle Menschen sind errettet, sie wissen es nur noch nicht. Wir lesen etwas anderes. Die Erlösung und Errettung aus der von Gott gelösten Welt heraus ist untrennbar mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. Eben nicht Glauben im volkstümlichen Sinn, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe mal, dass es so sein wird. So glauben auch manche diesmal wieder, dass es eine weiße Weihnacht gibt. Wir sehen dann, ob so ist. Aber ich hoffe, dass es so sein wird. Ich glaube mal, dass es weiße Weihnachten gibt. Ich kann das nicht ganz sicher sagen. Dieser Glaube, von dem Johannes 3, Vers 16 spricht, ist auch nicht eine abstrakte intellektuelle Tatsache, ein Fürwahrhalten, ohne dass das etwas mit meinem eigenen Leben zu tun hätte. Glauben heißt, dem Urteil Gottes Recht zu geben, das Urteil Gottes anzuerkennen. Sowohl sein Urteil über die ganze von ihm losgelöste Menschheit mit ihrer geistlichen Finsternis, die sie umgibt, wie auch ihm Recht geben mit seinem Urteil über das persönliche Leben. Und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Dass wir durch den Sündenfall eben nicht nur vieles, sondern alles vergeigt haben. Und dass es an uns von Gott losgelösten Menschen eigentlich nichts Liebenswertes mehr gibt, nichts mehr dran ist, was ein heiliger und vollkommener Gott lieben kann. Und jetzt kommt dieses Wunder und trotzdem liebt uns Gott so sehr, dass er sein Liebstes, seinen ewigen Sohn, den Herrn Jesus, dahin gibt, in diese Welt sendet, ihn zerschlagen lässt für unsere Schuld und Übertretung und uns in Christus alles schenkt. Vergebung, Frieden mit Gott, ein neues, ewiges Leben. Und es geht darum, dies im Glauben zu erfassen, mich an Christus zu hängen, wie Luther es einmal formulierte. Luther sagte sinngemäß, Gott liebt nicht das Liebenswerte, sondern indem er das liebt, was nicht liebenswert ist, macht er es liebenswert. Das ist dieses Wunder der göttlichen Liebe. Und dann geht es darum, an Jesus als dem Herrn, bildlich gesprochen, die Zügel meines Lebens zu überlassen, damit er mich nach seinem Willen führen, leiden und verändern kann. Gott liebt diese gegen ihn gerichtete Welt. Er hat in Christus alles für die Erlösung vollbracht. Aber nur der Glauben an Jesus Christus, die Erkenntnis und Bejahung, warum das Kreuz notwendig war, bringt Rettung. Wir haben es gehört, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ohne den rettenden Glauben an Jesus Christus gehen die Menschen dem ewigen Gericht Gottes entgegen. Das ist mit verloren werden gemeint. Die Liebe Gottes zu dieser Welt, die in der Geburt Christi und seinem Erlösungswerk deutlich wurde, nützt dir nichts, wenn du es nicht persönlich im Glauben erfassen tust. Und wenn du glauben möchtest, aber Zweifel hast und du merkst, es funktioniert nicht, dann bitte den Herrn darum, dass er diesen Glauben in dir wirkt. So wie der Mann verzweifelt zu Jesus schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Verloren gehen, das ist das unausweichliche Ende einer Menschheit, die sich von Gott abgewandt hat. Ein für immer verloren gehen in alle Ewigkeit unter dem gerechten Gericht Gottes. Das haben wir verdient. Als George Whitefield in England im 18. Jahrhundert und in Nordamerika predigte, führte er den Leuten vor Augen, was es heißt, verloren zu sein. Zu Recht unter dem Gericht eines heiligen und gerechten Gottes stehen. Und dann gingen die Leute abends nach Hause, tief betroffen. Wir sind zu Recht verloren. Unser Leben, unsere Sünde verurteilt uns. Und dann am nächsten Abend hörten sie über die Liebe Gottes zu dieser Menschheit, über das vollkommene Opfer Jesu. Und auf dem Hintergrund ihrer Verlorenheit, die sie erkannt hatten, begann es ganz hell aufzuleuchten. Das ist das zum Staunen dritte Weihnachtswunder. Gott schafft Erlösung. So wie es Philipp Friedrich Hiller gedichtet hat, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Nicht verloren gehen. Hier tönt noch etwas an. Damals wurde Jesus als sein Kind geboren, um die Erlösung zu bringen. Die Glaubenden im Alten Testament haben gewartet. Wann sendet Gott den verheißenen Erretter, wenn sie auch noch nicht wussten, wie und was es sein wird? Und dann kam er, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Das erste Kommen Jesu zeigt Gottes große Liebe zu uns Menschen auf. Das ist aber noch nicht der Schlusspunkt. Jesus kommt wieder. Auch daran erinnert Weihnachten, nicht mehr als ein Kind, um die Erlösung zu vollbringen. Er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, um die Menschheit zu richten. Vor rund 2000 Jahren hat er alles für die Erlösung, die Errettung der Einzelnen vollbracht. Und in seiner großen lieben Geduld wartet er bis heute, damit Menschen umkehren und durch den Glauben an ihn gerettet werden, erlöst werden. Und er wartet, obwohl die Menschheitsgeschichte sich in den letzten 2000 Jahren nicht verbessert hat bezüglich ihrer Loslösung von Gott. Wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, und das könnte sehr bald sein, dann sind die Würfel endgültig gefallen, wie man so schön sagt. Und alle, die nicht an ihn geglaubt haben oder die zuvor ohne die Rettung durch ihn gestorben sind, für alle bleibt dann nur noch dieses Verlorengehen, das ewige Gericht Gottes. Nach Johannes 3, Vers 16 kommt bekanntlich Vers 17 und da steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und dann geht es weiter in Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Die Wiederkunft Jesu wird für alle, die nicht an ihn glauben, ein furchtbares Erwachen sein. Genauso wie für jeden, der ohne die Erlösung durch Christus stirbt, das auch ein furchtbares Erwachen sein wird. Aber dann geschieht noch etwas, bevor dieser ersten Schöpfung der Schlusspunkt gesetzt wird. Israel wird in Christus seinen Retter erkennen und diese Erde wird noch einmal für 1000 Jahre aufblühen. Nicht, weil wir Menschen das Ruder herumgerissen hätten. Nicht, weil wir die Gretchen- oder Greta-Frage gelöst hätten. Sondern weil Christus selbst sichtbar regiert und Satan für 1000 Jahre gebunden ist. Die beste Zeit seit dem Sündenfall, davor war alles sehr gut, aber die beste Zeit seit dem Sündenfall für diese Erde, sie liegt nicht hinter uns, sondern sie liegt immer noch vor uns. Und die beste Zeit haben wir nicht heute mit Smartphone, Tablet, Computer, Elektroautos und modernen Fortentwicklungsmitteln. Im Gegenteil, die Menschheit ist in der Finsternis und Gottes Ferne gefangen. Denken Sie nur bei uns trotz allem Wohlstand an die Tötung ungeborenen Lebens oder an die ganze Diskussion und die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe in Finsternis gefangen. Daran ändern auch alle neuen Innovationen nichts. Die beste Zeit für unsere Erde seit dem Sündenfall kommt mit der Wiederkunft Jesu. Wie wir gehört haben, er wird die Menschheit richten. Er wird die Friedens- und Gerechtigkeitsfrage lösen, sowie auch die Umweltfrage, Umweltprobleme. Und das sind alles ganz reale Auswirkungen davon, wenn Christus kommt, die Menschheit richtet und dann regieren wird. Und die Völker in diesem messianischen Reich nach seinem Willen fragen werden. Und nach dem tausendjährigen Reich, wie es die Bibel nennt, oder dem messianischen Reich, wird diese erste Erde vergehen. Genauso wie Gott damals diese erste Schöpfung geschaffen hat, wird er einen neuen Himmel schaffen. Aber nicht nur einen neuen Himmel, sondern auch eine neue Erde und beides wird miteinander vereint sein. Und davon lesen wir in Offenbarung 21. Ich zitiere die ersten 5 Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Dann gibt es auch keine Viren mehr. Johannes 3, Vers 16 spricht vom ewigen Leben. Und das ist dieses neue Leben aus Gott, das heute schon in das Leben eines Menschen kommt, wenn er an Christus glaubt, das nur Christus selbst schaffen kann. Und dann wird dieses neue Leben, das heute schon beginnt, dieses ewige Leben einmal hineinmünden in die ewige, untrennbar sichtbare Gemeinschaft von Gott, frei von aller Vergänglichkeit, frei von allem Versagen, frei von aller Anfechtung durch die Sünde. Auch das gehört zur Erlösung der Welt. Dieses Wissen, dass wenn wir zu Christus gehören, liegt nie das Beste hinter uns, sondern das Beste liegt immer noch vor uns. Und wenn die neue Erde und der neue Himmel einmal da sind, da brauchen wir keine Angst zu haben, dass das irgendwie vorbeigehen könnte, so wie schöne Ferien. Und im Alltag denkt man wehmütig zurück, wie war das damals so schön hier und dort. Oder Mitte Januar, wie schön waren doch die paar ruhigen Weihnachtstage. Da brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass das vorbeigeht. Es geht auf immer und ewig weiter in der Herrlichkeit Gottes. Und wir werden noch viel mehr staunen über diese Liebe Gottes zu einer verlorenen Menschheit. für die Errettung, das Wunder der Errettung, dass er uns gerettet hat. Aber das gilt nur für die, die an Jesus glauben. Ich liebe dieses altdeutsche Wort so sehr. Die an Jesus, die in Christus ihren Heiland erkannt haben. Heiland, der alles heil gemacht hat. Der das Heil in eine dunkle, von Gott losgelöste Welt gebracht hat. Der unseren sündigen und hoffnungslosen Totalschaden gut gemacht hat. Nicht nur repariert hat, sondern etwas völlig Neues geschaffen hat. Auf der anderen Seite bleibt das ewige Verlorengehen unter dem ewigen Gericht Gottes. Was muss das einmal sein, wenn es keine Hoffnung auf Besserung, keine Errettung und keine Erlösung mehr gibt? Auf diesem ernsten Hintergrund leuchtet umso mehr dieses dritte Weihnachtswunder auf. Gott schafft Erlösung. Ich habe am Anfang von diesen wunderbar verschneiten Winterlandschaften gesprochen, von der Atmosphäre auf Weihnachtsmärkte, Orte, die uns lieb sind, die wir gern haben. Aber genau das meint dieser Bibelvers nicht, wenn er von der Liebe Gottes zu dieser Welt spricht. Wir haben das erste Weihnachtswunder gesehen. Gott liebt eine Menschheit, die sich von ihm losgelöst hat, die sich gegen ihn auflehnt. Er liebt sie trotz der ganzen selbstverschuldeten Dunkelheit und Finsternis, die uns umgibt. Das zweite Weihnachtswunder war, Gott gab seinen Sohn. Er sandte seinen Sohn in eine Gott losgelöste Menschheit. Aber er sandte ihn nicht nur, er gab ihn dahin für unsere Errettung. Christus hat ein freies, ein volles und ewig gültiges Heil vollbracht. Und dann haben wir das dritte Weihnachtswunder gesehen, Gott schafft Erlösung. Es geht heute darum, an Jesus Christus als deinen Retter, als deinen Heiland zu glauben, der alles heil und gut gemacht hat. Zugleich ist für alle, die zu Christus gehören, seine Wiederkunft die große Hoffnung, sein heller Tag, der nach allem Dunkel der Menschheit aufleuchten wird. Der Weg dorthin führt nur über den Glauben an Jesus Christus und er mündet am Ende in die neue Erde und den neuen Himmel, die Gott einmal schaffen wird. Ich schließe mit einem Vers aus dem bekannten Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Und dort heißt es in der letzten Strophe, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht, mit Gnad und süßen Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, und wir beugen uns vor dir und geben dir die Ehre. Wir beten dich an über dieses Wunder deiner Liebe zu einer verlorenen Menschheit, die alles verloren hatte, die nicht mehr liebenswert war durch den Sündenfall, dass du uns geliebt hast und dass du deinen Sohn gesandt hast, des Liebsten. Denn wir danken dir, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast und dass du alles getan hast, was wir benötigen, um gerettet zu werden, was wir benötigen im Leben mit dir und was wir einmal benötigen für unsere Vollendung. Alles hast du vollbracht. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, lass uns das in dieser Zeit mit all ihren Beschränkungen doch groß werden. Dieser wahre Weihnachtsblick, diese wahre Weihnachtsfreude. Und ich möchte dich auch bitten, wenn heute Morgen Menschen hier sind und am Livestream zugeschaut haben, die dich noch nicht kennen, Herr, begegne du ihnen, dass sie errettet werden, dass sie erkennen, was das bedeutet, dass zur Erlösung der Welt du gekommen bist. Hab Dank, Herr, dass du wiederkommen wirst. Und hab Dank, dass das Beste immer noch vor uns liegt. Amen.